Welcome.
Вітаємо.
Вітайте.
Добро пожаловать.
Welcome.
Svegliat wiege.
Hoin.
Tere tulemast. Deutschland und andere Länder mit Anna Lasoncheck. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Heute im Gespräch mit Anna Lasoncheck, Sarah Emily Kehrer. Sarah ist 25 Jahre alt und in Bonn geboren. Aufgrund der Tätigkeit ihrer Mutter im Auswärtigen Amt ist sie alle 4 Jahre mit der 5-köpfigen Familie umgezogen. Insgesamt 9-mal. Die Stationen Colombo, Sri Lanka, Schottland, Berlin, Addis Abeba, Äthiopien, Budapest, Ungarn, Seattle, USA, Northport, Maine, USA, nach Deutschland, Siegen und Aachen. Seit 6 Jahren ist Sarah nun wieder in Deutschland. In Siegen hat sie Bachelor of Arts, Literatur, Kultur und Medien studiert und dort in einem internationalen Büro gearbeitet. Dann ging sie für den Master Digitale Medien nach Aachen an die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule RWTH. Aktuell ist Sarah Emily Kehrer Vorstandsmitglied beim Verein TEDx RWTH Aachen, in dem jährlich eine Konferenz veranstaltet wird, um faszinierende Menschen auf die Bühne zu bringen, die dann über ihre einzigartigen Erfahrungen sprechen.
Also nochmal herzlich willkommen beim interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende Gäste mit internationaler Erfahrung interviewt. Und heute habe ich jemanden ganz Besonderes, Sarah Kehrer, die ich dank meines zukünftigen Auftritts bei TED-Talk kennenlernte. Und als ich ihren Lebenslauf und ihre Lebenseinstellung, wie toll sie sich engagiert und was sie alles schon erlebt hat, mit ihren 25 Jahren und was sie alles schon an Lebensweisheiten hat und die auch hier sehr gerne teilt, habe ich mir gedacht, ja, sofort, ich brauche die in meinem Podcast. Ja, als Kind von Mutter, die für das Auswärtige Amt gearbeitet hat. Natürlich hat sie schon sehr früh mit 3 Monaten zuerst mal nach Sri Lanka ausgewandert. Dann hat sie in Schottland gelebt. Sie ist sogar nach Deutschland zurückgekommen und 4 Jahre in einer europäischen Schule zu lernen. Und dann kam wieder Äthiopien und Budapest, wo sie dann ihr Abi gemacht hat und Auslandaufenthalt in USA ist sie dann wieder nach Deutschland zurückgekommen, um zu studieren und jetzt schließt sie gerade ihr Bachelor ab und hat jede Menge spannende Stories zu verkünden. Liebe Sarah, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier sein darf und sprechen darf und sehr schön erzählt, mein Lebenslauf ist lang und die wenigsten können sich den merken.
Ja, schön. Ich habe es mir aufgeschrieben, das hätte ich mir auch so nicht gemerkt.
Ja, sehr gut. Das muss man auch. Also ich stolper manchmal, wenn ich das erzählen muss.
Ja. Ich freue mich riesig.
Ja, oft passiert, dass in Deutschland oder überall eigentlich auf der Welt, wenn man sich neu kennenlernt, ist die erste Frage, wo kommst du her? Und sie meinen meistens eine Stadt in der Nähe oder zumindest im selben Land. Und dann sage ich Deutschland und dann sagen die, ja, wir alle sind aus Deutschland. Wo aus Deutschland? Und dann komme ich ins Stolpern und dann weiß ich immer nicht, erzähle ich jetzt alles und fülle ganze 20 Minuten oder sage ich einfach irgendeine Stadt, aber wenn sie dann weitere Fragen haben, kann ich nichts dazu sagen. Dann kann ich vielleicht Berlin sagen, aber dann fragen sie mich, oh, bist du zu dieser und dieser Schule gegangen und hast du dort und dort Abitur gemacht? Und ich sage, nee, doch nicht. Ist doch nicht die ganze Geschichte. Muss ich doch die ganze Geschichte erzählen.
Ja, ich bin mir sicher, wir kommen auf solche spannende Themen zu sprechen, wie Wiederkehrphänomen, also diese auch Back-Cultural Shock genannt, was viele gar nicht sich bewusst sind, wie herausfordernd das ist, wieder ins eigene Land zurückzukommen und was damit alles hereingeht, also auch über den Mikrokosmos und so viele tolle Sachen. Aber bevor wir so in die Tiefe steigen, vielleicht magst du tatsächlich kurz von Anfang an deinen Lebenslauf zusammenfassen und die spannendsten Erfahrungen rausbiegen. Ich finde schon das sehr wertvoll.
Ja, also haltet euch fest, Leute, es könnte dauern. Also ich bin geboren tatsächlich in Deutschland. Leider steht auf meinem Reisepass nicht was Cooles wie Colombo. Meine Geschwister, bei denen steht auf dem Reisepass Geburtsort Colombo, Sri Lanka. Bei mir steht noch Bonn, denn ich bin in Bonn geboren, gegenüber von der Haribo-Fabrik. Und meine Mutter sagt bis heute, dass ich deshalb Haribo liebe und nach NRW zurückgekehrt bin. Hauptsächlich wegen den Gummibärchen. Und dann sind wir alle, also meine Eltern und ich war ein Baby, ich hatte nicht viel Wahl, wir sind nach Colombo, Sri Lanka dann gezogen, wo ich die ersten 4 Jahre meines Lebens eben dann verbracht habe.
Da warst du 3 Monate alt, also gerade, genau. Glaube ich, viel früher dürfte man so eine Langstrecke gar nicht fliegen. Ne?
Nee, also ich war wirklich, glaube, das war so gerade so, wo die gesagt haben, das ist okay, wenn du dann in diesem, ich war in so einem ganz kleinen Kinderbettchen im Lufthansa-Flugzeug, glaube ich, war das. Da lag ich dann drin und dann sind wir nach Sri Lanka, genau. Und dort waren wir 4 Jahre und meine Geschwister sind beide dort geboren und hatte dann quasi 2 Geschwister, also wir, meine Eltern und meine Geschwister und ich, nach Schottland gezogen, nach Edinburgh.
Da frage ich gleich noch was zu Sri Lanka. Hast du da Erinnerungen? Weil meistens erinnern wir uns an die Momente, die am emotionalsten waren. Und trotzdem, wenn ich zurückblicke, woran kann ich mich erinnern, bis ich 4 war? Das sind wirklich ganz wenige Situationen. Wie ist es bei dir?
Also es ist sehr schwierig inzwischen, weil viele Geschichten, die ich gehört habe, sich ein bisschen mit den Erinnerungen vermischen und ich manchmal nicht so richtig weiß, sind das jetzt Erinnerungen oder wurde mir das erzählt? Aber es gibt schon so ein paar Sachen, an die ich mich erinnere. Zum Beispiel, wir hatten so eine Bananenstaude vorne und ich wollte immer die Bananen holen, wenn sie reif sind. Das Problem war, dass es Affen in der Umgebung gab, die einfach gerochen haben. Ich hatte das Gefühl, die haben gerochen. Wenn ich diese Bananen holen will, kommen die auch. Und dann waren die immer vor mir da. Und das hat mich immer so gefuchst. Und ich wollte unbedingt diese Bananen holen, bevor die Affen kommen. Das weiß ich noch. Und ich weiß auch noch, dass einmal war eine... Das war eine, ich hatte so ein paar Begriffe, die habe ich immer so durcheinander gebracht. Und ich habe zum Beispiel das Wort Ratte und Schlange immer verwechselt. Und dann habe ich lange erzählt, dass in unserem Haus eine Ratte getötet wurde, aber es war eigentlich eine Schlange, die dann irgendwie halt entfernt werden musste, weil sie nicht, man konnte sie nicht wegscheuchen und nicht fangen. Ja, und das habe ich dann immer rum erzählt überall, dass eine Ratte in meinem Haus, aber es war eigentlich eine Schlange, was ich denke, später im Leben viel spannender klingt als eine Ratte, aber trotzdem, daran kann ich mich auch noch erinnern. Und an die Kokosnuss, es gab so riesige Trinkkokosnüsse und die waren so lecker, also das war so lecker, da haben die einfach ein Loch reingemacht, Strohhalm rein und dann trinkst du die ganze Kokosnuss leer. Das war echt lecker. Daran kann ich mich auch noch erinnern.
Also die Kinder in Deutschland wachsen ein wenig anders auf.
Ein bisschen, ja, ein bisschen.
Meinst du, dass dich das irgendwie geprägt hat? Also jetzt, wenn du als erwachsene Frau zurückdenkst und dich jetzt auch wahrscheinlich aus der Vogelperspektive siehst, ich nehme dich sehr reflektierend wahr, siehst du da schon Parallelen zu dem, wie du aufgewachsen bist?
Auf jeden Fall. Vor allem witzigerweise nicht nur, wie ich Dinge wahrnehme, sondern auch meinen Körper. Ich gebe sehr viel Hitze ab, das ist total lustig. Ich gebe sehr viel Hitze ab und mir ist sehr schnell kalt. Und ich war einmal beim Hausarzt und habe gesagt, dass ich das nicht verstehe, weil sogar wenn es kalt ist, schwitze ich und ich verstehe das nicht. Und dann haben wir so über, der kennt mich halt auch schon lange, und der hat dann gemeint, ja, das kann sein, das liegt an den ersten 4 Jahren deines Lebens, dass du in einem tropischen Gebiet aufgewachsen bist. Dein Körper, weil man wächst einfach auf und man ist geprägt von seiner Umgebung und biologisch gesehen passt sich ein Baby einfach an die Umgebung an. Das heißt, wenn du in einer Umgebung bist, in der es sehr heiß und tropisch ist, dann passt sich dein ganzer Kreislauf daran an und lernt auch, damit umzugehen. Und es ist wichtig für kleine Kinder, aber auch für alle Menschen, in so einer Umgebung eben viel Hitze wegzugeben, abzugeben und sich kühl zu halten. Und nur weil ich dann quasi Jahre später irgendwo Kaltes dann gelandet bin, das ist einfach dann quasi ein bisschen zu spät gewesen. Der Körper hat sich schon einfach an die Umgebung gewöhnt und gesagt, so ist es. Und er meinte, es kann wirklich sein, dass die ersten 4 Jahre, weil die so prägend sind, halt immer noch für meinen biologischen Zustand heute quasi zuständig sind. Und ich finde das total absurd, weil ich jetzt so viele Winter schon durchlebt habe und immer noch denke, ja, eigentlich sollte ich die Hitze doch bei mir behalten. Überlebenstechnisch wäre vielleicht besser. Ja, aber auch wahrnehmungstechnisch, ich glaube, ich habe sehr viel andere Menschen auch aussehenstechnisch um mich herum gehabt. Meine Oma erzählt immer, dass wenn wir zu Besuch in Deutschland waren und ich war noch ganz klein, dann war sie mit mir im Supermarkt und ich bin einem Mann mit Turban hinterhergelaufen, weil ich dachte, ich kenne ihn.
Okay.
Und dann musste sie mich einfangen und sagen, nein, das ist ein fremder Mensch. Aber für mich sahen alle fremd aus und er sah aus wie jemand, den ich kenne. Und ich wollte unbedingt zu ihm laufen.
Weil das war für dich normal, ja?
Das war für mich normal.
Ja. Ja. Und kannst du dich erinnern, wie dein Gefühl war? Hast du dich damals anders gefühlt, weil du anders ausgesehen hattest?
In Sri Lanka war ich, glaube ich, zu klein. Da habe ich überhaupt nicht so wirklich, wirklich viel so selber bewusst wahrgenommen. Habe ich eigentlich das erste Mal, als ich von Schottland nach Berlin gezogen bin. Das war auch der erste Umzug, den ich so wirklich wahrgenommen habe, wo ich traurig war und das wusste, was passiert. Davor habe ich mich in Schottland vielleicht ein bisschen anders gefühlt, aber wir haben sogar den schottischen Akzent gehabt. Also wir sind da wirklich, wir waren da drin. Wir haben schottisch gesprochen, wir waren auf einer schottischen Schule. Und ich weiß nur, dass einmal kam die Frage, deine Eltern sind doch deutsch, aber das war auch nur einmal und irgendwie wirklich eine große Sache war das da nicht. Witzigerweise, das erste Mal, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin anders, war dann in Berlin. Ich weiß nicht, was das genau war. In Schottland war ich auf einer Mädchenschule und es war sehr, sagen wir mal, sehr gediegen und sehr, alle waren sehr interessiert daran, viel zu lernen und es war cool sogar, sich Mühe zu geben in der Schule und sich zu melden war cool. Und in Berlin war ich auf der staatlichen Schule und es war alles andere als cool, in der Schule gut zu sein. Und dann wurde man auch ein bisschen halt gemobbt und gesagt, ja, warum gibst du dir so viel Mühe? Und
da warst du 8, als du nach Berlin kamst, oder?
Genau, es wurde geprahlt, wenn jemand eine 6 hatte und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich hab echt gedacht so, hä, wieso kann man stolz sein, dass man eine 6 hat? Das war für mich so skurril und auch, also das war so ein wirklich seltsamer Wechsel für mich. Und ich weiß noch, dass ich mich sehr schwer getan habe, Freunde zu finden. Dabei hatte ich davor nie Probleme damit gehabt. Und in Berlin hatte ich am Anfang echt Schwierigkeiten, weil ich mich sehr fremd gefühlt habe und auch nicht so richtig mich deutsch gefühlt habe. Und auch das, wir mussten ja dann wieder Deutsch lernen. Meine Eltern haben zwar in Schottland sehr mühselig versucht, mit uns Deutsch zu reden, aber wir haben immer sehr gerne auf Englisch geantwortet und haben nicht so richtig das Deutsch so angenommen. Und dann in Deutschland innerhalb von 6 Wochen konnten wir fließend Deutsch, also wir haben uns sehr schnell angepasst, aber sind immer trotzdem sehr gerne ins Englische gerutscht. Vor allem, wenn wir untereinander waren, meine Geschwister und ich, wenn wir zusammen waren, haben nur Englisch gesprochen.
Ja, so, da seid ihr dann aufgewachsen.
Ja, genau.
Ja, weil wahrscheinlich dann in Schottland so theoretisch wusstest du, dass du Deutsche bist, weil du in Deutschland geboren bist und ein Kind von deutschen Eltern bist. Aber dann erst, als du dann mit 8 nach Berlin zurückkamst, hast du festgestellt, dass das nicht so ganz deins ist, dass du.
Ja. Ja, also es war mir fremd und vor allem auch total lustig, weil ich glaube, davor war sowas halt vielleicht nicht so wichtig, was so Trends sind und was cool ist und was in ist. Das war davor irgendwie nicht so wichtig. Ich glaube, es hat auch viel mit dem Alter zu tun, weil als ich nach Berlin gezogen bin, das war auch so ein Alter, da fingen halt Kinder, auch in meiner Umgebung, die Kinder an, halt zu sagen, okay, das ist cool, das ist nicht cool, das machen wir, das machen wir nicht. Und ich weiß noch, dass ich neu war und es war das Hoch des Diddle-Hypes. Ich weiß nicht, ob du Diddle kennst, diese Maus. Nee. Das ist so eine Maus und ich weiß auch nicht genau, was die macht, aber die ist irgendwie, ich bin da hingezogen und es war so ein Riesenhype, dass jeder solche Blätter gesammelt hat mit so Bildern von dieser Diddle-Maus. Und Ich bin angekommen in der Schule an meinem ersten Tag und ein Mädel kam zu mir und wollte nett zu mir sein und hat gesagt, hier, ich schenke dir so ein Blatt. Und ich war so, wow, da schreibe ich direkt einen Brief. Hab so angefangen, darauf zu schreiben und alle sind komplett ausgerastet. Ich dachte, was passiert jetzt? Die so, man schreibt nicht auf diesen Blättern. Du hast es kaputt gemacht. Und ich war nur so, hä, was habe ich gemacht? Ich habe doch nur, ich wollte nur einen Brief schreiben. Und dann wurde mir erklärt, dass diese Blätter getauscht werden. Und wenn man drauf schreibt, kann man es nicht mehr tauschen. Das heißt, sie hatte mir ein sehr wertvolles, sehr seltenes Blatt gegeben und ich habe es ruiniert, weil ich habe drauf geschrieben.
Ich weiß nicht, glaube ich, was du meinst. Das habe ich auch gesammelt in Polen.
Ja, weil ich war einfach so, ich wusste das einfach nicht und ja, ich habe mich direkt unbeliebt gemacht und ich wusste das gar nicht. Ja, das war... Ja, das, wenn ich das jetzt Leuten erzähle, lachen sie alle, weil sie alle diesen Didl-Hype sich daran erinnern, dass wir da auch mitgemacht haben. Und ich bin halt reingerollt und wusste nicht, was das ist.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach war, auch weil es Berlin war, was sowieso ja. Eine Stadt für sich ist. Und meistens ist die Hauptstadt sowieso ein bisschen anders als der Rest des Landes.
Auf jeden Fall,
dass du da wirklich so wie Identitätsprobleme hat, das wer bin ich auch. Das ist sowieso kein einfaches Alter.
Ja.
Wow.
Ja, also es ist auch interessant, weil die Freunde, die ich dann in Berlin gemacht habe und eigentlich seitdem schon immer, ich habe immer wieder sehr viele Freunde, die auch einen anderen Hintergrund haben. Ich denke einfach, im Englischen sagt man Birds of a Feather flock together. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch das Sprichwort heißt, aber im Grunde Leute, die einfach ähnlich sind, befreunden sich einfach auch eher. Und genauso hatte ich einfach die ganze Zeit dann, wenn ich Freunde gefunden habe, häufig oder meistens waren das eben dann Leute, die auch Eltern aus einem anderen Land hatten oder die auch im Ausland aufgewachsen sind, weil man dann einfach sich gegenseitig mehr versteht und dann auch helfen kann ein bisschen.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das bringt auch mit sich so die Art und Weise, wie wir Sachen erleben, die Offenheit, die Reiselust, vielleicht auch Risikobereitschaft oder auch Herausforderungen meistern zu wollen oder es gewohnt sein, umzugehen, gar nicht so viel zu kaufen, sondern eher auf die Erlebnisse Wert zu legen, statt auf das Materielle und auf die Freundschaften, die langfristig sind, auch wenn die dann über Grenzen hinweg herrschen.
Ja, also es gelten auf jeden Fall ganz andere Regeln sogar in der Freundschaft, würde ich sagen, weil, also ich habe das eher so, dass zum Beispiel dieses konstant Kontakt halten, wenn man eben so viel umzieht und so viele neue Leute kennenlernt und dann wieder gehen muss oder die müssen gehen, man lernt einfach, dass man vielleicht 2 Jahre nicht voneinander hört, aber dann sich wieder meldet und alles ist wie früher. Und man ist sich nicht irgendwie böse, dass man sich 2 Jahre nicht gemeldet hat. Es ist einfach, wir sind einmal quer durch die Welt gereist und woanders gelandet und dann ist es einfach schwer. Man ist einfach auch beschäftigt, sich am neuen Ort anzupassen und man kann nicht unbedingt so eng noch Kontakt halten. Man versucht es natürlich, aber es ist halt auch irgendwie schwierig. Und um sich an einen neuen Ort anzupassen, gehört auch immer erstmal loszulassen. Denn sonst ist es sehr schwer. Es ist sehr schwer, wenn man noch die ganzen Tage telefoniert mit alten Freunden und so. Das macht es manchmal sehr schwer, sich in einem neuen Ort quasi zu etablieren. Und deshalb, aber die wissen das. Die wissen, dass das so ist. Die kennen das selber. Und mir schon mal aufgefallen, bei Leuten, für die das erste Mal so ist, sind dann oft eher vielleicht beleidigt, dass man sich nicht so oft meldet und fühlen sich ein bisschen vergessen. Und das tut mir dann immer sehr leid. Und ich sage, es tut mir wirklich leid. Es ist überhaupt nicht böse gemeint und überhaupt nicht, weil ich dich vergessen habe oder so. Das ist überhaupt nicht der Grund. Es ist einfach sehr schwierig. Es ist schwierig, umzuziehen. Es ist schwierig, sich an neue Orte und neue Menschen anzupassen und zu gewöhnen. Und ja, da ist leider manchmal nicht so viel Zeit und nicht so viel.
Ja, allein das Logistische, hast du zum Beispiel einige Sachen aus der Zeit, wo du 8 warst, also so ein paar Stücke, die immer mitgezogen sind mit dir.
Also meine Geschwister, witzigerweise, meine Geschwister sind auch immer meine engsten Freunde gewesen, auch wenn wir uns viel gestritten haben, weil wir einfach Geschwister sind, so ist es halt nun mal. Aber es war noch immer sehr viel Trost, weil wir haben immer den ersten Schultag zusammen gemeistert an einem neuen Ort. Wir haben das immer zusammen erlebt. Und es gibt einfach auch niemanden auf dieser Welt, der genau denselben Lebenslauf hat wie nur meine Geschwister. Und das finde ich irgendwie, ich bin immer noch sehr eng verbunden mit denen und ich finde das sehr wichtig, weil ich glaube, die mich noch am besten verstehen.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und dazu, was du vorher gesagt hast, dass diese sich nicht melden, das ist so interessant, weil also vor 16 Jahren mit 19 nach Deutschland umgezogen, ganz alleine zum Studieren, aber ich wusste schon, dass ich hier bleibe. Ja. Und trotzdem, ja, die ersten Monate, das ist diese typische so Honeymoon-Phase, wo alles neu war, neues Essen, neue Freunde, neue Erlebnisse, die erste Wohnung, das erste Geld und die Freiheit und Studium und einfach so viel Neues, dass ich nicht mal Zeit hatte, dann meine Freunde zu vermissen. Also dieser Umschock kam dann erst nach 3 Jahren, wo ich gemerkt habe, okay, mit dem Job klappt es, mit dem Geld auch, mit dem Studium auch. Ich bestehe die Prüfungen, ich habe eine Wohnung gefunden. Da war nicht so diese, wie auf der Maslow-Pyramide, gab es nicht diese überlebensnotwendige Sachen zu klären, wie wo wohne ich und habe ich genügend Geld, um Essen zu kaufen, sondern dann konnte ich mich wirklich so auf diese tieferen Themen konzentrieren, wie tiefgründig sind die Gespräche, die Qualität meiner Freundschaften, wie sehr kennen mich die Menschen und. Dann habe ich festgestellt, irgendwie die deutschen Freunde kennen einfach nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus meinem Leben und zwar erst, seitdem ich dann da gelebt habe und die können einige Sachen nicht nachvollziehen, weil zum Beispiel das Schulsystem ein anderes war. Und dann habe ich dann immer wieder dann öfters Kontakt, auch weil dann später dann mit Handy und mit so technischen Hilfsmitteln, dann jetzt sowieso Facebook und WhatsApp und so weiter, dann ist es einfacher, auch up-to-date zu sein. Aber dann, als es dann noch nicht so üblich war, dann habe ich festgestellt, obwohl ich dann nicht so oft in Polen war und die haben an dem gleichen Ort gewohnt, die sind einfach geblieben, dann klar studiert und dann irgendwann dann angefangen, Familien zu gründen. Die haben sich nur so oft gesehen, so oft ich nach Polen kam und die alle zusammen rief. Obwohl die an sich ein paar Häuser weitergelebt haben, weil sonst haben die nicht den Grund gehabt, überhaupt sich zu sehen. Ja. Und als ich da kam, dann war so, okay, ja, Anja kommt aus Deutschland, also wir müssen uns treffen, weil da gab es so einen Grund. Und so stelle ich fest, auch, teilweise irgendwie Eltern, die gar nicht so weit weg entfernt wohnen, die Kinder sind mit eigenen Themen beschäftigt.
Ja, total, ja.
Und ja, man sieht sich trotzdem nicht. Also es ist dann gar nicht die Entfernung, sondern wirklich die Qualität. Und heutzutage mit den Hilfsmitteln ist es sehr einfach. Und wie du sagst, ich tausche dann meistens die Neuigkeiten mit meinen Freunden und nach ein paar Sätzen, bin ich up to date. Und dann ist es so wie vor 20 Jahren. Auch wenn teilweise 2 Jahre dazwischen vergangen sind.
Ja, das ist echt, das sind auch die Freundschaften, finde ich, die einfach, das ist der Beweis, dass diese Freundschaft hält. Es ist einfach auch so, dass ich das erste Mal, ich dachte immer, das wäre dieses, dass man sich auseinanderlebt oder dass man irgendwann nicht mehr so viele Gemeinsamkeiten hat. Ich dachte immer, das liegt in meinem Fall daran, dass ich eben wegziehe und dass ich mich dadurch verändere. Und das war echt ein bisschen vielleicht sogar arrogant, weil ich habe immer dieses Bild gehabt, okay, wenn man an einem Ort bleibt, dann bleibt man gleich. Und ich hatte auch ein bisschen diese Fantasie, dass, ach, würde ich doch nur an einem Ort bleiben, dann wäre mein Leben ein bisschen stabiler, meine Emotionen wären vielleicht ein bisschen stabiler, ich hätte nicht so viel Trauer und so, weil ich mich verabschieden muss und so. Aber
ja, Abschiede mag ich bis heute.
Ich hasse es so sehr. Bis heute ist es das Schlimmste, sich zu verabschieden. Aber dann jetzt, seitdem ich 6 Jahre, und das ist das Längste, was ich jemals in einem Land verbracht habe, seit 6 Jahren in Deutschland lebe, habe ich festgestellt, dass es ändert nichts. Auch wenn man an einem Ort bleibt, man verändert sich. Und es gibt Freundschaften, die halten, und es gibt Freundschaften, die nicht halten. Und alles hat seinen Grund. Und irgendwie fand ich das für mich, das war so ein bisschen auch gleichzeitig schwierig, das zu akzeptieren, weil ich einfach dachte, die Lösung ist, wenn ich an einem Ort bleibe. Die Lösung all meiner Probleme ist, wenn ich an einem Ort bleibe und mich nie wieder bewege.
Also wie einige träumen von Fernreisen und du hast davon geträumt, mal endlich an einem Ort zu leben.
Genau, und ich habe einfach gedacht, so, okay, das funktioniert auch nicht. Und eine Freundin von mir meinte, das hat mir ein Zitat dann geschickt. Also ich glaube, das ist von John F. Kennedy. The only constant is change. Ja. Und ich so, ja, ich weiß.
Ja, schön. Ja, aber dann gehen wir weiter mit deinem Lebenslauf. Du warst dann mit 8 bist du nach Berlin in die europäische Schule gekommen.
Genau.
Und dann kam Äthiopien. Wie, ja. Und das war der erste Umzug, was du dann bewusst wahrgenommen hast.
Oh ja. Ja, da hat
er. Wie war das? Was hast du da erlebt? Wie war diese Zeit?
Also, es war für mich, also ich kann nicht so für meine Geschwister sprechen, aber für mich war dieser Umzug sehr, sehr schwer. Ich hatte auch ein bisschen Probleme mit, nicht unbedingt Depression, aber schon mit sehr viel Trauer. Und ich war 12 und ich hatte in Berlin endlich Freunde gefunden und mich endlich angekommen gefühlt.
Das hat gedauert, gerade als du dich eingelebt hast.
Genau, und dann sind wir umgezogen und das hat mich echt ein bisschen mitgenommen. Und Äthiopien war halt wirklich Culture Shock. Also das war wirklich Kulturschock. Pur, kein Internet, ich konnte noch nicht mal mit meinen Freunden irgendwie per E-Mail schreiben oder so. Und auch ein Brief würde ewig dauern, bis es da ankam. Ich hatte trotzdem noch Kontakt zu einer Freundin, mit der bin ich immer noch befreundet, in Berlin, die sogar nach Äthiopien gekommen ist, um mich zu besuchen. Das weiß ich noch, das war wirklich schön. Aber Äthiopien ist halt, also viele Leute wissen nicht so richtig, die wissen nicht so viel über Afrika allgemein. Es wird auch nicht so viel über die einzelnen Länder gesprochen, finde ich, in Europa. Es wird oft als Afrika bezeichnet und dann nicht wirklich auf die einzelnen Länder eingegangen. Aber Äthiopien ist eins der ärmsten Länder, aber die Kriminalität ist sehr gering. Also wenig kriegerische Auseinandersetzungen, also eigentlich sehr friedlich. Außer an den Grenzen, weil es Grenzen, also die Grenzen an Somalia und an Eritrea und dadurch haben sie gar keinen Zugang zum Meer und das ist sehr schlecht für Äthiopien, weil sobald du Küstenland hast, kannst du Tourismus betreiben, du kannst fischen und das ist halt für die sehr stressig, dass die diesen Zugang nicht haben, weil Eritrea und Somalia eben den Zugang halt verteidigen und es wird sehr viel Geld eben dann investiert, um diese Grenzen quasi anzugreifen. Aber in Addis Abeba, wo wir waren, das ist die Hauptstadt, das ist 2500 Meter Höhe, wenn ich mich recht erinnere. Also relativ mildes Klima eigentlich, also gar nicht so heiß und sehr viel Regen. Also wir hatten auch eine große Regenzeit und eine kleine Regenzeit und dazwischen in der heißesten Zeit waren es um die 30 Grad. Das war quasi so um Weihnachten herum. Das heißt, unser Weihnachten war sehr warm. Und wir waren quasi am Pool und das war Weihnachten. Und abends, wenn es dann dunkel war, konnte man ein bisschen so tun. Wir hatten einen künstlichen Baum und dann haben wir halt die Kerzen angemacht und dann so getan, als wäre es kalt. Das war unser Weihnachten. Und Äthiopien ist halt auch kulturell und von der Entwicklung ganz anders. Also davor, an Sri Lanka kann ich mich nicht so sehr erinnern. Deswegen war Äthiopien für mich das erste Mal, halt ein Entwicklungsland so zu sehen und halt auch mit ein bisschen Bewusstsein, weil ich war ja 12 und ich habe mir schon viele Gedanken über die Welt gemacht und wie es den Leuten geht. Und in Äthiopien halt herrscht sehr viel Armut und man sieht es auch. Und das war ein sehr großer Unterschied zu Deutschland, wo man zwar in Berlin natürlich auch Armut sieht, so ist das nicht, aber nicht diese Massenarmut, nicht diese Massen an Slums und auch sehr viele Tote. Also ich weiß noch, in Äthiopien hat man also auf den Straßen und so schon öfter entweder tote Tiere oder halt auch tote Menschen gesehen. Das war einfach keine medizinische Versorgung. Und auch wie die Leute mit dem Tod umgegangen sind, hat mich sehr schockiert, weil die Leute so sehr daran gewohnt waren und auch ein bisschen so sehr an ihre Machtlosigkeit. Das heißt, wenn jemand krank ist und stirbt, dann kannst du nichts dagegen tun. In Deutschland würde jeder zu jedem Arzt rennen und sagen, hier, hilft. Aber in Äthiopien wird das hingenommen, weil sie denken, sie haben keine Wahl oder manchmal haben sie auch einfach keine Wahl. Und das so, damit konfrontiert zu werden, hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Also ich würde das niemals zurückgehen und ändern, aber es war schon auch hart. Also das weiß ich noch, dass ich sehr viele Abende damit verbracht habe, darüber nachzudenken.
Wow, ja, das ist ja anders. Ja. Meinst du, dass auch deine Einstellung zum Tod dadurch geprägt ist? Klar hat es einmal dann religiöse Gründe, wie Menschen da mit dem Tod umgehen. Hat das auf dich so ein bisschen abgefärbt, dass du jetzt ein bisschen vielleicht mehr daran gewöhnt bist oder dass du dir die Endlichkeit unseres Lebens hier so in diesem Körper bewusster wirst, weil du einfach ja damit konfrontiert wurdest und du konntest das ja mit eigenen Augen sehen?
Ja, also interessanterweise, ich hatte sehr viel Glück eigentlich in meinem Leben, weil sehr wenige Menschen, die mir nah sind, verstorben sind, Gott sei Dank. Und das in Äthiopien so mitzubekommen, das hat mir schon, auf jeden Fall war ich unglaublich dankbar. Also ich bin auch bis heute, ich bin so dankbar, dass ich quasi in diesem Körper, mit diesen Eltern und mit diesem Hintergrund geboren bin. Denn das ist einfach Glückssache. Man kann nicht aussuchen, wo man geboren ist oder wann man geboren ist. Ich meine zum Beispiel in Deutschland.
Je nachdem, woran man glaubt.
Genau. Und aber ich meine, dass man halt quasi eben so geboren ist und dann quasi entweder medizinische Versorgung hat oder nicht, gesund ist oder nicht. Und ich bin einfach so dankbar, dass quasi mir und den Leuten, die mir nahestehen, relativ wenig so Schaden zugekommen ist. Und ich finde einfach, ich hoffe, dass ich mein Leben gut ausnutzen kann, auch um anderen quasi eine Freude zu bereiten. Aber ich weiß auch, ich habe auch gesehen, dass das einen auch ein bisschen kaputt machen kann, wenn man sich zu sehr darauf fokussiert, anderen zu helfen. Also man muss eine gute Balance finden, dass es einem selber gut geht, weil zum Beispiel am Anfang in Äthiopien, da ging es mir so schlecht, da konnte ich niemandem helfen. Also da war ich nur traurig und da in keiner Position jemandem zu helfen. Das heißt, es ist sehr wichtig für mich, dass ich versuche, dass es mir gut geht, damit ich auch anderen helfen kann, weil sonst geht das leider nicht in meiner persönlichen Erfahrung.
Da habe ich sofort zwei Fragen alleine. Also ja. Zuerst mal, jetzt weiß ich, dass du auch zum Beispiel das TEDx-Event in Aachen organisierst und wie du da Balance findest. Aber bevor das, dann will ich aber das Kulturelle hin. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du dann die Krise und du hast dann auch Depressionen angesprochen? Ja. Auf jeden Fall diese traurige, nostalgische Stimmung. Wie hast du das überwunden? Wie hast du für dich wieder im Alltag das Glück gefunden?
Also ich habe das Glück, mein Vater ist Psychologe und er hat das auch gesehen und er hat sehr viel mit mir gesprochen und auch meine Eltern waren immer sehr hilfreich und sehr unterstützend und ohne meine Familie, das hätte auch einfach nicht funktioniert. Es ist schwer, mit einer Familie umzuziehen, aber wenn dann in der Familie Krisen herrschen, dann ist das noch schwerer. Und ich hatte einfach das Glück, meine Eltern waren wie so ein Felsen. Die beiden zusammen bis heute, so die kriegt man nicht auseinander. Einfach mein Felsen. Und ohne diesen Zusammenhalt meiner Familie, weil das auch einfach für mich noch bekannt war und ich sie kannte und sie mich, also das war nichts Neues und nichts Fremdes. Und an das habe ich mich echt dann gehalten. Und mein Vater hat auch immer gesagt, er wollte mir immer das Positive zeigen. Er hat immer gesagt, komm, wir gehen raus, wir gucken uns die Stadt an, wir sprechen mit den Leuten, wir gucken uns Kirchen an, die es hier gibt, wir reisen. Und das hat, finde ich, sehr geholfen, weil es hat so diese Hemmung genommen und diese Angst vor dem Fremden und dieses, ich muss mich in mein Zimmer einschließen und gehe nicht mehr raus, weil das ist alles so seltsam, sondern geh auf die Leute zu, lern sie kennen, weil dann irgendwann kennst du es. Es ist nur fremd am Anfang und wenn man sich damit beschäftigt, dann irgendwann wird es nicht mehr fremd sein. Und das war so seine Lösung. Und ich fand das immer sehr hilfreich, einfach auf Leute zugehen. Man wurde ins kalte Wasser geschmissen, aber jetzt ist man im Wasser, dann kann man auch schwimmen. So, einfach drauf los.
In der nächsten Episode geht es weiter im Gespräch mit Sarah Emily Kehrer.